bin Katrin Suder, ich bin Aufsichtsrätin und Beraterin.
Ja, ich glaube, man muss es ein bisschen in den Kontext setzen, weil ich nicht mehr so eine klassische Linienaufgabe habe. Das heißt, ich nenne das immer so ein Portfolioleben. Also ich mache verschiedene Dinge. Ein großer Baustein sind Aufsichtsratmandate in internationalen Companies. Also ich habe ein Aufsichtsratmandat in den USA, aber auch in Deutschland. Und dann habe ich einen weiteren Baustein, da mache ich Beratungsmandate, spannende Themen, zum Beispiel hier eben für FGS. Da bin ich Senior Advisor und wir entwickeln gerade ein KI- oder künstliche Intelligenz-basiertes Tool für die Berater. Das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist ganz spannend. Ich würde sagen, es gibt schon so einen roten Faden, der sich durchzieht. Und das ist, vielleicht gibt es sogar zwei, das ist Technologie. Ganz klar, also ich war schon immer so klassisch, so im faustischen Sinne neugierig, also was hält die Welt im Innersten zusammen, das hat mich schon immer interessiert, aber auch früh eine Bastlerin, habe so im Keller so ein Minilabor gehabt und habe gelötet und Experimente gemacht und alles Mögliche. Mein Vater ist auch Physiker, muss man dazu sagen. Und so hat sich die Physik dann rausgebildet, also Physik-Leistungskurs, dann habe ich Physik studiert. Und dann ging es los, ich bin dann, das ist eine andere Geschichte, eher durch Zufall bei McKinsey gelandet, habe dort aber immer Technologiethemen gemacht, also habe Firmen beraten, die mit Technologie, also zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen, Softwareunternehmen, das weltweit gemacht und bin dann über die Technologie auch an den öffentlichen Sektor gekommen, denn der öffentliche Sektor ist einer der größten Nutzer von Technologie. Die haben ja sonst nichts, die produzieren ja nichts. Ne? Also der öffentliche Sektor, der hat ja nur Informationen und diese Informationen werden durch Technologie verarbeitet. Also habe ich dann auch öffentliche Sektorklienten gehabt und so ging das weiter. Und irgendwann habe ich dann, wie typisch für eine Beraterin, die Seiten gewechselt, bin also zu meinem Klienten gegangen und dieser Klient war in diesem Falle Ursula von der Leyen ins Verteidigungsministerium. So kam ich dahin, habe dort aber wieder Technologiethemen gemacht, Cyber, Technologieprojekte und heute in den Aufsichtsratmandaten beschäftige ich mich entweder mit Firmen, die sich mit Technologie beschäftigen, zum Beispiel Cloudflare in den USA, sind Cybersecurity-Unternehmen, ja, oder halt Themen, die mit Technologie zu tun haben. Also wie kann man mit Technologie Sachen erreichen? Also insofern ist das wahrscheinlich der wichtigste rote Faden. Und der andere ist vielleicht, ja, tatsächlich so ein bisschen Diversity oder auch Lust an Neuem, an Widersprüchen, an Anderem. Also ich bin sehr oft in Sachen reingegangen, die nichts miteinander zu tun haben, einfach weil ich neugierig war, weil ich was Neues kennenlernte, auch eine neue Perspektive.
Als du angefangen hast, Physik zu studieren, war das schon so, ich meine, zum Beispiel, dass du da gefühlt hast, okay, das ist ja ein Studiengang, der nicht so oft von Frauen besucht wird?
Ja, ich glaube, wir waren sieben.
Sieben Frauen.
Von 300 oder so.
Denkst du, das ist heute anders?
Ich weiß, dass es nicht signifikant anders ist. Und das ist ganz schön frustrierend. Also ich meine, ich habe ja nicht gestern studiert. Und ich war auch Teil der Frauenbewegung, auch Teil der Bewegung, die versucht hat, mehr Frauen, bin ich heute immer noch, mehr Frauen in MINT-Fächer zu kriegen. Aber wir stagnieren eigentlich. Vielleicht sind wir auch so in so einem Alter, wo langsam so vielleicht auch so ein bisschen dieses kommt, Mensch, wir wissen es doch alles. Also wir wissen, warum Frauen nicht in MINT-Fächern landen. Wir wissen, dass es ab der Kita ein Basteldefizit gibt. Wir wissen, dass monoedukativer Unterricht besser wäre. Wir wissen es, das ist alles erforscht. Und dummerweise nicht erst seit gestern, sondern seitdem ich studiert habe, seit 20 Jahren. Aber es passiert nichts. Und weil Veränderungsprozesse wahrscheinlich lang dauern, deshalb, um es mal umzudrehen, umgekehrt könnte man sagen, die Tatsache, dass ich mit meinem Lebenslauf, und da kannst du dir jetzt raussuchen, was du willst, also ob ich bei McKinsey war, ob ich mit Frauen zusammenlebe oder da ich irgendwie zu der Zeit alleinerziehend mit Kindern war, egal was du raussuchst, ich bin Rüstungsstaatssekretärin geworden in diesem Land. Undenkbar nur vor 10 Jahren gewesen. Ja. Und ich bin die erste Frau ever auf dieser Rolle. Und das ist undenkbar gewesen. Und das ist, finde ich, auch Fortschritt, dass auch das von allein so mutig war, es zu machen.
Ja. Wie war das für dich, die Rolle einnehmen zu können als Frau?
Ja, also zum einen, ich war stolz. Ist auch eine Riesenchance gewesen, also für eine echt wichtige Aufgabe. Und nun ja, also klar war das nochmal was Besonderes, allerdings muss man fairerweise dazu sagen, ich war in meiner Zeit auch die einzige Direktorin bei McKinsey, also Seniorpartnerin. Ich war eine von 7 Frauen, die Physik studiert hat. Also ich war ganz oft, wenn ich Klientenarbeit bei McKinsey gemacht habe, die einzige Frau im Raum. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt besonders überraschend gewesen. Ja. Und ich wusste, was da auf mich zukommt. Bei der Bundeswehr ist es ja noch strukturell, weil ja auch Soldatinnen einfach noch gar nicht so lange da sind bei der Truppe und insofern auch noch nicht so hoch fortgeschritten hatten. Und ich hatte eine Chefin, darf man auch nicht vergessen. Also ich habe das genommen, wie ich es immer genommen habe. Also ich habe es thematisiert, ohne es in den Vordergrund zu stellen. Aber ich habe viel auch versucht für Frauen zu machen, auch für die LGBTQI-Plus-Community. Aber zum Beispiel habe ich, ich weiß nicht, kam den Flur, da waren so... Ja, für mich nicht so schöne Bilder, da hing dann, wie das halt so ist, dass so irgendwelche Abdrucke und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, können wir die Bilder verändern? Und dann bin ich, es gibt vom, der Bund hat selber eine, hat so ein Archiv, da sind alle die Bilder, die er besitzt sozusagen, die Bundesregierung. Und dann habe ich mir die da rausgesucht und habe ich nur Frauen, ausschließlich Frauen aufgehängt. Also den ganzen Flur, es ist so ellenlange Flüge im Ministerium. Und da habe ich alle, überall hängen Frauen, verschiedene Künstlerinnen und so weiter, aber ausschließlich Frauen. Und das hat dann schon natürlich dafür geführt, hier los. Also das ist in jedem Ministerium so, da hängen sozusagen, da hängen so an der Wand, hängen so alle, die jemals diese Rolle inne hatten. Ne? Und dann siehst du so, Mann, und dann kommt Katrin und dann siehst du halt so drumherum so auch von Expressionisten, Impressionisten, südamerikanischen Künstlerinnen, siehst du halt dann so Frauenköpfe und ich fand's herrlich.
Du hast auch einen Bachelor gemacht in Theater.
Ja, in Theaterwissen, also Theater, Film und Fernsehwissenschaften.
Ja, wie kam es dazu?
Ja, deshalb, auch wenn ich immer so versuche, die Karriere möglichst auf die Naturwissenschaften zu machen, so ganz stimmt es halt auch nicht. Also ich habe tatsächlich in der Grundschule angefangen, Theater zu spielen. Und wie man dann halt so, und dann, also was weiß ich, dann habe ich halt in der vierten Klasse das Einschulungsstück für die neuen Erstklässlerinnen. Leo will nicht in die Schule, das weiß ich noch, und ich war Leo, auch damals. Ja, ja, schon interessant, ne? Also egal, aber das ist wieder ein anderer Teil der Geschichte, aber auf jeden Fall habe ich dann auch weiter Theater gespielt, auch am Gymnasium, wir hatten ein sehr gutes Gymnasium, sehr gute Theatergruppe, habe dann auch Experimente gemacht mit Film und auch mit dem Stadttheater, also habe so verschiedene Bausteine gemacht und kam dann an die Uni und dort gab es keine Theatergruppe und dann habe ich zusammen mit einem Freund eine gegründet und die gibt's heute noch und dann haben wir einfach viel Theater gespielt und ich habe mich damit beschäftigt, so ein bisschen dann so auch drüber gelesen, gearbeitet und dann auch Regie geführt. Und dann kam es eben, dass ich in Bochum promoviert habe. Und Bochum ist ja eine der ganz wenigen Universitäten in Deutschland, wo man Theater, Film und Wissenschaften studieren kann. Und dann habe ich es gemacht.
Nach oder neben?
Neben der Promotion.
Inwiefern war es für deinen beruflichen Werdegang hinderlich oder vorteilhaft, dass du eine Frau bist? Oder hat es keine Rolle in deinem Berufsleben gespielt?
Naja, es hat definitiv eine Rolle gespielt. Ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich beides oder alles erlebt darin. Also ich bin sicher auch schon an verschiedenen Stationen in meinem Leben eine Quotenfrau gewesen. Also ich war die erste Partnerin bei McKinsey Deutschland, die ein Büro geleitet hat, das Berliner Büro hier in Berlin. Und da bin ich sicher auch hingekommen, weil es dann die erste Frau war und der damalige Deutschlandchef Frank Matern auch ein Zeichen setzen wollte. Ohne Frage war ich da auch Quotenfrau. Insofern kann man auch sagen, es hat mir vielleicht einen kleinen Vorteil gebracht gegenüber den Kollegen. Ich kenne natürlich auch viele, viele, viele Situationen, wo ich Vorurteile erlebt habe, wo ich auch Diskriminierung erlebt habe, wo ich in Situationen war, wo ich dachte, was ist denn hier los? Und natürlich werden die mit steigender Karriere seltener. Also niemand sagt der Chefin, der Staatssekretärin, dass er findet, dass Frauen nicht diese Rolle machen sollen. Das macht niemand. Das sagst du dann aber schon, wenn du hier bist und die Frau ist da unten, dann sagst du ja schon. Ich habe auch Sätze gehört wie, ja, ich weiß nicht, ob eine Frau auf dem Team sein sollte, die verstehen ja nichts von Technik. Das hat mir jemand ins Gesicht gesagt. Also beziehungsweise nicht mir, sondern dem Kollegen. Mit mir hat er ja nicht gesprochen. Also ich hab da alles erlebt. Zitat. Ja, ich glaube Realität. Also aber es war für mich auch immer ein Thema. Ich habe mich im Grunde Zeit meines Lebens für, heute nennen wir das ja Diversity, aber damals war das für Frauen und für diese Themen engagiert eigentlich immer. Ich habe sehr gerne Frauen gefördert, also sowohl strukturell in meiner Rolle, also mit strukturellen Hebeln, wie kann ich was verbessern, als auch individuell einzelne Frauen immer wieder. Ich fand das ehrlich gesagt selbstverständlich, aber das hat wahrscheinlich was mit meiner Erziehung zu tun. Also wenn du die Privilegien hast, sei das qua Geburt oder weil du gesund bist, weil ich aus einem guten Hintergrund kam, weil es war logisch, ich würde studieren, ich musste nie darum kämpfen. Also ich komme klassisches Bildungsbürgertum, beide meine Eltern haben studiert und wenn du dann auch noch Karriere machst und das funktioniert, dann hast du Privilegien und zwar eine Menge davon, also setz sie ein. Und also deshalb, ich habe in der Stiftung Migration geholfen, also Menschen, die nach Deutschland kommen und hier studieren oder die auch hier geboren sind, aber die eben nicht einen familiären Hintergrund sind, wo der Papa die Mama mal eben anruft und sagt, kann meine Tochter mal ein Praktikum machen oder wie es halt so ist. So, ja. Und für die übernimmst du dann Mentorship, um eben zu sagen, du rufst für die halt an, kann ich mal ein Praktikum bei euch machen. Und ich fand das immer, ich fand das selbstverständlich. Also ich bin aber auch, und das ist vielleicht strukturell nochmal interessant, ihr spricht ja mit ganz vielen Frauen, ich bin ja auch eigentlich so die anderthalbte oder zweite Generation Frauen in der Wirtschaft. Also die, vor mir gab es schon Wegbereiterinnen und ich glaube, die erste Generation, die war manchmal stärker drauf, so, ich war im Graben, ihr müsst auch in den Graben. Ja. Das habe ich gar nicht. Das ist aber vielleicht auch eine strukturelle Frage. Ich will es gar nicht sagen, vielleicht hat es was dazu zu tun. Für die erste Generation war es, glaube ich, noch, also ich hatte schon Frauen, an denen ich mich orientieren konnte.
Ist es deiner Meinung nach eine Herausforderung für Frauen, in Führungspositionen zu kommen? Generell.
Also, ich glaube, wir sind, und das sagen ja auch alle Studien und Zahlen, in Deutschland noch nicht da, dass es egal ist, welches Geschlecht du hast. Aber ich glaube, wir sind schon sehr, sehr weit bekommen, insbesondere wenn wir jetzt sozusagen rein nur Gender nehmen, also wenn wir nur auf Frauen und Mann, weil dann gibt es viele Förderprogramme. Inzwischen gibt es ja auch genug Regulierung, war auch ein langer Kampf, ist auch richtig so. Und deshalb glaube ich, wenn wir das isoliert sehen, es gibt immer noch schwierige Situationen, es gibt immer noch Branchen, wo es schwieriger ist als andere, aber ich glaube, da hat man heute als Frau durchaus echte Chancen. Also die sind da, die sind auch vielleicht besser. Und man hört jetzt inzwischen auch schon von den einzelnen Männern, dass sie sagen, puh, also ich weiß nicht, ob ich hier noch Karriere machen kann in dieser Firma oder in irgendeiner Firma. Und dann muss man auch sagen, ja, vielleicht nicht mehr so einfach wie früher. Also früher war es klar, du marschierst hier durch, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so klar. Und und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir in meinen Augen viel zu wenig Fortschritte gemacht haben, ist die Kinderfrage. Wenn Kinder ins Spiel kommen, und das sehe ich immer noch und immer wieder, brechen die Karrieren der Frauen ab und weg. Und das haben wir insbesondere in Deutschland null gelöst, in meinen Augen. Oder null ist zu hart, aber viel zu wenig.
Zu wenig.
Viel zu wenig. Und es gibt also von strukturellen Sachen immer noch zu wenig Kita-Plätze, immer noch zu wenig flexible Kita-Plätze, immer noch zu viel Kita-Plätze, wo du auch ein schlechtes Gefühl hast oder die einfach nicht oder die einfach um 17 Uhr nicht mehr offen sind. So, also bis hin zu, dass wir kulturelles immer noch nicht akzeptieren, dass Frauen ihre Kinder früh weggeben. Das ist in Paris völlig anders, alle Kinder. Aber hier, Rabenmutter ist ein deutsches Wort, es gibt einen Grund dafür. So, immer noch die Teilzeitfalle, immer noch steuerliche Themen. Also es gibt sozusagen jede Menge Bausteine und das haben wir noch gar nicht gelöst. Deshalb ist das, glaube ich, deshalb wird es für Frauen, insbesondere wenn sie Mütter sind, ist noch echt eine Herausforderung. Ich sage immer, Leute, lass uns doch nicht so tun, als wäre das leicht. Also, weil, was ich immer gesagt habe, you're always falling short. Also irgendwas kriegst du nicht hin, wenn du Karriere machen willst. Weil entweder bist du zum Beispiel abends nicht beim Team oder nicht beim Dinner mit dem, was weiß ich, Klienten oder was weiß ich was. Oder auch beim Netzwerken. Du musst ja auch für eine Karriere netzwerken. Also entweder bist du da nicht dabei oder bist nicht beim Kind. Es geht nicht beides. So, und ich glaube, was wichtig ist, also you're falling short, aber damit bewusst umzugehen. Und es immer wieder bewusst zu entscheiden und dann auch sagen, dann ist es auch okay. Und ich weiß es, dass es so ist. Ich glaube, das ist für die emotionale Seite ganz wichtig. Und das andere ist, ich habe spät Kinder bekommen. Und ich war da schon auch in einer finanziellen guten Situation. Das heißt, ich konnte und habe es auch getan, mir signifikante Unterstützung leisten. Und das hat beides. Erstens, ich konnte es finanziell und zweitens, ich habe es auch getan. Das machen ja viele Frauen auch nicht, ne? Weil dann gesellschaftlicher Druck oder auch finanzieller Druck. Also finanziell im Sinne von, sie könnten das Geld ausgeben, aber dann gibt es in der Beziehung eine Diskussion, wo sind die Prioritäten und so weiter. Und das habe ich nicht gemacht. Und ich konnte es mir leisten und ich habe es mir auch geleistet. Und das wäre anders auch nicht gegangen. Ja. Also da sind viele Dinge nicht vergleichbar, glaube ich. Meine Frau und ich, wir haben ja vor, ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, es war 19 oder so, haben ja so unser Manifest geschrieben, so wie wir, also unsere Haltung zu Frauen und zu Diversity. Und wir haben da auch gesagt, wir müssen als Frauen aufhören, schlecht über andere Frauen zu reden. Ja. Jetzt, sofort. Ja. Lass uns nur noch positiv drüber reden. Und klar wissen wir, natürlich gibt es all diese Phänomene, aber lass uns sie einfach, stopp, lass uns aufhören. Was lass uns nur noch Schönes über Frauen sagen. So, es gibt schon genug anderes, was schwierig ist.
Welche besonderen Eigenschaften verdankst du es, eine Frau in oder eine Person in Führungsposition zu sein?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Müsste man mal jemand anders fragen. Also, Wahrscheinlich ist es nicht eine, sondern sind es mehrere. Ich glaube, es ist, weil ich grundsätzlich neugierig und offen bin. Ich habe einfach Spaß an vielen Themen. Ich denke mich dann auch gerne ein. Und das andere ist, ich glaube, ich bin eigentlich immer sehr authentisch, bin eigentlich immer da. Also so, es ist nicht so verkopft, was wir vorhin hatten. Oder auch, ja, ich glaube, es ist einfach, ich bin so mit allem, was ich habe, da. Es gibt da nichts Verstecktes, es gibt da nichts, was zurückgehalten wird. Und umgekehrt kriegst du halt auch immer das. Dadurch bin ich auch, glaube ich, als Führungskraft sehr berechenbar immer gewesen.
Welches Konzept hast du entwickelt, mit Rückschlägen in deiner Arbeit umzugehen? Und wie würdest du deine Erfolge?
Ich glaube, ich habe da kein Konzept entwickelt. Also, ja doch, vielleicht eins. Das ist ein sehr nerdy Konzept. Also, ich habe irgendwann mal gesagt, ich mache sozusagen ein Kreuzchen an die guten und an die schlechten Tage. So, also rotes, grünes Kreuzchen. Und in einer Excel-Tabelle. Und wenn, dann mache ich Moving Average. Und wenn irgendwann über 3 Monate hinweg es mehr rote als grüne Kreuzchen sind, dann verändere ich was. Weil, und das kommt zu dem Punkt davor zurück, ich immer gesagt habe, also es gibt ja nur eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass du glücklich bist, bist du selber. Es macht kein anderer für dich. Und wenn du nicht glücklich bist, dann musst du was verändern, weil, also das macht ja keinen Sinn. Und dann habe ich das gemacht. Und das sind keine Kleinigkeiten. Ich habe irgendwann mal, weil ich so viel gearbeitet habe, Anfang meiner Kindheit, habe ich nicht mehr Sport gemacht. Und dann habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Also dann habe ich wieder angefangen, Sport zu machen, sehr systematisch mir die Zeit rauszunehmen. Oder ich bin auch mal weggegangen von der Situation, weil ich nicht mehr gut mit dem Teams gearbeitet habe. Oder ich habe dies oder jenes verändert. Also einfach kleinere, größere Veränderungen. Und das war vielleicht ein Konzept, einfach gar nicht so sehr mit Rückschlägen, sondern vielleicht grundsätzlich mit, wenn es nicht gut lief. Und feiern, das, glaube ich, geht sofort. Du merkst ja, wenn es gut ist, wenn was läuft, das fühlt sich ja sofort gut an. Da geht ja schon im Gehirn alles los und feuert. Und
welche Botschaft möchtest du gerne anderen Frauen mit auf den Weg geben?
Gibt es auch? Ja, wahrscheinlich würde ich so eine Zusammenfassung oder Iteration dessen sagen, was wir schon hatten. Also ich würde sagen, zum einen, also relaxt ein bisschen. Also es ist eure Zukunft. Also die Chancen sind echt da. Wir leben ja sowieso in einer Gesellschaft, die alle möglichen Fachführungs- und sonst was Kräfte braucht. Also so, es gibt einen Bedarf. Frauen werden tendenziell jetzt mehr gefördert. Macht euch da keinen Kopf drum. Super. Denn es zählt nicht, wie du in eine Position kommst, sondern was du dann draus machst. Also enjoy the ride. Also dann auch mal bewusst Ja zu sagen, nicht so viel drüber nachdenken, also die Chance auch ergreifen. Mit der Gewissheit, also ihr seid gut ausgebildet, ihr seid am richtigen Platz und die Leute wollen jetzt auch, dass Frauen erfolgreich sind. Und das andere ist, glaube ich, stärker, also darin auch zu vertrauen und Leidenschaft und Authentizität zusammenzukommen. Also Frauen denken einfach oft viel zu oft nach. Also soll ich die Beine jetzt so machen oder so? Soll ich jetzt was sagen oder später? Soll ich das anziehen oder das? Wo ich so denke, ja, kann man alles machen, aber die Energie brauchst du eigentlich an anderer Stelle, insbesondere wenn du Karriere machen willst. Denk nicht ganz so viel drüber nach.